Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Mein Herz ist eine Raute.
Das war schön.
Da werde ich mal ganz melancholisch, wenn ich dieses Lied höre.
Was ist das nochmal für ein Lied?
Das ist Margarete.
Von?
Mozart Margarete. Nee, das ist nicht Margarete, das ist von Mozart.
Ja, das ist von Buddy Ogin.
Nee, das ist von Mozart.
A.K.A. Mozart.
Das ist nicht Buddy Ogin, das ist von Mozart.
Wir waren am Wochenende ja auf dem JGA, also ich. Und dann...
Ich nicht.
...gab's, Carlotta hat den DJ gemacht und die hat auch einen Banger rausgehauen. Und dann war schon ganz später Abend und wir waren nur noch zu dritt auf der Tanzfläche, glaube ich, mit Lina. Und dann meinte Carlotta so, oh ja, ich habe so ein bisschen random Song. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Hat sie Margarete angemacht?
Hat sie Margarete angemacht.
Ja, 10 von 10.
Dann, wie sollst du jemandem erklären, weißt du, dass du den Song nicht nur kennst?
Sondern auswendig.
Sondern, dass du den spürst, bis in die letzte Phase deiner Seele und deines Körpers.
Mhm.
Und das haben wir dann versucht klarzumachen, indem wir dann wirklich sehr laut mitgesungen haben. Und das war dann zum Glück, beruhte das auf Gegenseitigkeit.
Sie kannte den auch auswendig.
Ja, jeder kennt ihn auswendig, der den kennt. Aber, weißt du, spürst du ihn auf einem gleichen nuklearen Level von existenzieller Wichtigkeit. Und ich weiß nicht, ob sie es genauso gespürt hat, aber fast genauso, würde ich sagen.
Wie wirkte es dann auf dich?
Wir hatten schon Spaß beim Grölen. Und vorher haben wir noch verhaftet wegen sexy gesungen. Und das mag ja sonst nie jemand außer mir. Aber ich finde, das ist ein Banger.
Grüße an der Stelle. An diesen anderen kleinen Podcast.
Welchen anderen kleinen Podcast?
Fest und Flauschig.
Ach so, ja, stimmt. Das ist verhaftet wegen sexy.
Der ist auch gerade auf Tour.
Der Podcaster?
Nein, ja.
Ja.
Aber ohne den Podcast anderen.
Ja. Und wie war dein Wochenende sonst so? Hast du mich doll vermisst?
Natürlich habe ich dich doll vermisst, aber ich hatte gar keine Zeit, diese Gefühle wahrzunehmen.
Oh, ja. Hast du sie unterdrückt mit Alkohol?
Nee, ich war busy.
Ach so.
Ja, busy. Erstmal habe ich ja am Mittwoch richtig Glück gehabt, als ich da von einer Frau angefahren wurde und einen Flattermann gemacht habe von meinem Fahrrad runter.
Stimmt, das war ja schon nach der Podcast-Aufnahme, oder?
Ja, genau.
Stimmt, nächste Woche. Lukas wurde vom Auto angefahren.
Richtig, ich bin ordentlich über die Straße geflogen. Aber ich hatte richtig Glück, es ist nichts weiter passiert. Mein Fahrrad ist jetzt im Krankenhaus, mit da die Schäden werden begutachtet. Ich habe nämlich gerade von meinem Bike-Fitting-Termin, alles war perfekt schön eingestellt, Rad vorher sauber gemacht, pipapo, und dann zerbeult, zerkratzt und die Schaltung verstellt. Mal gucken, was da noch so alles kaputt ist. Ich hoffe nicht zu viel, weil in 10 Tagen ist unsere große 1. Mai-Ausfahrt geplant.
Meinst du nicht, dass die Straßen unfassbar voll mit Radfahrern sein werden?
Nee, ich hoffe ja, dass es trocken, aber nicht so bombastisches Wetter ist. Weißt du, nicht so krasse Sonne oder noch frisch und wir wollen ja auch früh starten und so.
Na gut, weil aber die Saufgruppen sind ja trotzdem unterwegs, egal wie das Wetter ist. Achso, ist erst einmal, doch,
was ist der Vatertag? Ist nicht Vatertag, oder? Nein.
Achso, nee, das ist ein anderer nochmal, ne?
Nein, die Nacht zum 1. Mai
ja.
Ist immer Arbeitskampf.
Ja.
Aber am 1. Mai ist Arbeitskampf ja dann vorbei.
Wann ist denn Vatertag?
Später bei Fabius und Kikis Hochzeit.
Oh nein, könnt ihr dann gar nicht laufen durch die Gegend ziehen, weil ihr das ja sonst jedes Jahr macht.
Richtig, das ist echt belastend. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass bis zum 1. Mai ich wieder Fahrrad fahren kann. Das wäre, dann wäre ich sehr happy.
Da hoffe ich auch, aber ich bin auch erstmal froh, dass du nicht gestorben bist.
Ja, ich auch. Naja, und dann war ich bei meiner Onkel Doktorin und die hat mich dann erstmal krank geschrieben. Und ja, Samstag habe ich dann in der Praxis verbracht, auf den Techniker wartend, der in einem entspannten Zeitfenster von 8 bis 16 Uhr kommen wollte und um 5 vor 4 kam. Aber ich habe die Zeit sinnvoll verbracht, weil Papa war da, hat sich unser Office/Praxis mal angeguckt.
Stimmt, der war ja zum ersten Mal da. Wie fand das?
Cool, hat ihm gefallen. Also hat er jetzt zwar nicht so gesagt, er ist auch nicht so der Mann der großen Worte, aber ich glaube, er ist schon stolz. genau, der ist seit Montag unterwegs Richtung Baltikum mit seinem Fahrrad.
Ist er aus Hamburg los diesmal?
Nee, der ist, ich glaube, Greifswald, Wismar, irgendwie so.
Hm.
Da ist er mit dem Zug hin und fährt jetzt dann an der Ostsee entlang durch Polen, bis dann da ja diese russische Enklave Kaliningrad kommt. Da muss er dann einen großen Bogen drumherum machen und fährt dann durch die Suwalki-Lücke. Weißt du, was das ist?
Nein. Was ist das?
Das ist eine kleine geografische Region sozusagen, die steckt zwischen Königsberg, also oder Kaliningrad, und Belarus und ist, glaube ich, so 65, 50 Kilometer breit. Und das ist die einzige Landverbindung von Polen und der EU ins Baltikum. Und in einem Kriegsfall ist die Sorge, dass Belarus und Russland diese Lücke eben zumachen und das Baltikum von der Versorgung abschneiden.
Doch, das wusste ich, ja.
Also es ist eine hochgesicherte, strategisch wichtige Stelle, so wie die Geoglücke.
Und was
kennst du die? Zwischen Grönland, Island und UK. Und das ist der Durchgang für russische U-Boote in den Atlantik aus der wenn sie da halt durch wollen.
Aus dem einen Wasser ins
nächste. Die wurde auch.
Timmy oder Hope.
Ja, nee, Timmy muss ja, der ja, muss ja weiß, bei Dänemark unten durch. Ja, genau. Ja, und da wurde ja viel Abhörtechnik installiert, um die Boote zu tracken damals. Ist immer noch, wahrscheinlich immer noch hochgesichert, aber naja, auf jeden Fall fährt er dann weiter mit dem Fahrrad Richtung Nordgrenze von dem nördlichsten baltischen Land, das Namen ich jetzt gerade nicht parat habe. Und von da aus fahren sie dann, dann kommt seine Freundin dahin, dann machen die da ein bisschen Urlaub und fahren dann nach Helsinki rüber auf die andere Seite und fahren mit der Fähre von Helsinki zurück nach Kiel.
Aber dann seine Freundin nicht mit dem Fahrrad, oder?
Nee, die kommen im Flugzeug.
Aber wie fahren die dann durch die Gegend?
Mit dem Mietwagen.
Ach so, mit dem Mietwagen, mit Fahrradträger?
Nee, die haben dann, glaube ich, so, das lassen die dann da stehen und fahren dann da so rum.
Ach so, und dann holt er das wieder ab danach?
Ja.
Ja, die Vorstellung von Traumurlaub gehen bei deinem Vater und mir doch recht weit auseinander.
Ja, immerhin hat das in die richtige Richtung geplant, weil der vorherrschende Wind ist Rückenwind auf der Ostseeroute Richtung Osten.
Toll, aber ja, er immerhin. Muss auch wieder zurück.
Nee, hab ich doch gerade gesagt, mit der Fähre von Helsinki zurück nach Kiel. Das ist dann auch entspannt. 34 Stunden Fähre fahren oder so, keine Ahnung.
Oder es wird er bestimmt ganz toll finden, da auf so einem kleinen Containerschiff eingeschlossen zu sein.
Das ist kein Containerschiff.
Ja, du weißt, was ich meine, so ein Blechkiste halt.
Ja, und dann irgendwann im Juli ist er wieder zurück.
Im Juli?
Ja, naja, das dauert ja mit dem Fahrrad da oben hin.
Mann, der hat das echt so gedribbelt, das Arbeitsleben.
Ja, das würde ich so sagen. Und der hat einen Arbeitgeber, der das offenbar mitmacht.
Ja, krass, ne?
Ja, und dann geht er ja auch irgendwie bald in Rente.
Ja, dann fährt er nur noch. Dann kannst du ihn dann mal mit dem Fahrrad in Australien besuchen.
Wenn er da hingefahren ist.
Ja.
Ja.
Auf dem Landweg. Und das Wasser ist er gepaddelt.
Mit seinem Fahrrad. Ja. Diese Aquabikes.
Ja.
Ja, wer weiß, vielleicht. Wäre lustig.
Wieso hast du keine Abenteuerlust von ihm geerbt?
Habe ich. Voll der Abenteurer.
Du hast doch nicht mal richtig gezeltet.
Doch.
Na?
Mit dir?
In so einem komplett.
In der Luxoase?
Ja.
In Kleinröhrsdorf? 2015.
30 Grad und bestes Wetter und so ein ganz neues Dreimannzelt.
Das war nicht ganz
so
neu.
Mal so auf dem Boden unterm Tarp geschlafen.
Nee, warum sollte ich das machen? Dann kommen wir vier.
Ja, guck.
Mein Papa schläft auch auf, der hat ein Zelt dabei mindestens mal.
Ja, so. Jetzt, aber früher hat er bestimmt nackt auf dem Waldboden gelegen.
Das
und sich mit Blättern zugedeckt.
Ja, glaube ich nicht.
Weiß ich nicht. Okay.
Ja, und sonst, ja stimmt, dann war ich noch Sonntag in Berlin, in der Selbsterfahrungsseminar. Bin mit der Deutschen Bahn gefahren, alles ist gut gegangen.
Das Wahnsinn. Bei uns ist auch eine ziemlich gerne mit der Deutschen Bahn gekommen und es ist nichts gut gegangen. Mhm. Und sie ist ungefähr 8500 Jahre gefahren. Das war mal wieder ein Negativbeispiel.
Ja, es ist hopp oder top.
Mein JGA habe ich überlebt. Ich hatte keinen Mentibi. Also das ist gar nicht mein JGA, sondern der JGA, auf dem ich war.
Den du geplant hast.
Warst du stolz auf mich, dass ich keinen Mentibi hatte?
Ja.
Weil normalerweise immer, egal was das für eine Runde ist, ob es meine besten Freunde sind oder mehr oder weniger Fremde, spätestens an Tag 3 war ich früher immer so hart überreizt, dass ich sehr doll geweint habe. Aber jetzt habe ich es besser gelernt. Jetzt bin ich einfach manchmal das Arschloch, was sich so aus Gesprächen zurückzieht und am Handy hängt. Aber ich brauche das. Oder auch mal sich aufs Zimmer zurückverziehen. Da ein bisschen für sich sein. Und so habe ich das Wochenende ohne Ausraster überstanden.
Sehr gut.
Gut, oder? Und jetzt freue ich mich, wenn Hamburg scheint die Sonne und ich habe langsam Frühlingsgefühle und ich wollte dir noch was sagen.
Ja, ich weiß, was du mir sagen willst, aber es ist viel zu kalt momentan. Pflanzen überleben das nicht.
Was soll ich dir denn sagen?
Dass wir jetzt unbedingt den Balkon schick machen müssen.
Ich kann das nicht glauben, es ist schon fast Mai.
Mein Herz, ich bin auf ganz auf deiner Seite, aber wir haben so viele Projekte gerade.
Aber der Balkon.
Ja, ich weiß, der Balkon und die Pflanzen im Büro gehen auch schon kaputt, weil keiner Zeit hat, sich um die zu kümmern.
Ja.
Und es ist nachts momentan wieder sehr, sehr kalt.
Mhm.
Ja.
Aber versprichst du, oh nein, okay. Oh oh. Aber versprichst du, dass wenn es nicht mehr kalt ist nachts, dass wir dann den Balkon machen? Ja?
Nein.
Warum nicht?
Ich kann es nicht versprechen.
Warum nicht? Andere Männer hätten schon lange für ihre Frau in einer Nacht- und Nebelaktion.
Ja, andere Männer hätten das Wetter verändert. Andere Männer hätten dafür gesorgt, dass es nie wieder regnet, damit deine Haare, die du geglättet hast, nie krisselig werden. Ja, ja, ja. Andere Männer sind Götter und ich bin das größte Arschloch der Welt. Bla, bla, bla.
Ja. Wo sind meine Hortensien?
Die sind gestorben.
Ja. Deinetwegen.
Aha.
Weil die haben dich gesehen und dann waren die so, nee, da mache ich nicht mehr mit.
Haha. Ich freue mich wieder sehr, dass du wieder zurück bist.
Ich freue mich auch sehr, dass du noch hier bist.
So. Dann ist jetzt an der Stelle Schluss mit Podcast. Wir haben jetzt Streit.
Ich bezahle ja sogar immer alles.
Ja, nichtsdestotrotz ist das ein ganzer Tag Arbeit, den wir da investieren müssen, den wir gerade anders brauchen.
Hast von, wie lange wohnen wir zusammen? Fast 10 Jahre. Ich würde sagen 9 Jahre. Du hast von, 10 Jahre, glaube ich. Du hast von 10 Jahren Zusammenleben ein einziges Mal Erde angefasst, um Pflanzen einzubuddeln.
Das ist so gelogen.
Das ist, ja, vielleicht waren es auch 0 Mal.
Ich habe immer alles aufgeräumt und den Müll weggebracht,
ja,
und gefegt und gesaugt und da habe ich auch immer Erde angefasst. Du musst mich ja jetzt nicht zwingen, meine Hände in tiefste Erde reinzustecken, das unter meinen Fingernägeln.
Ja, mache ich ja auch gar nicht. Aber deswegen, ja, also, weiß ich nicht, warum du dich gegen Balkon machen wärst.
Nee, weil das den ganzen Tag in Anspruch nimmt.
Ja, nee. Mhm. Doch, vielleicht. Aber es ist ja auch ein Tag, der dann mit extrem viel Glücklichsein rewarded wird. Weil ich will mal anmerken, letztes Jahr, da hatten wir einen richtig tollen Balkondesign. Da habe ich so gute Blumen zusammengestellt. Du warst sogar beteiligt.
Ich war sogar maßgeblich beteiligt.
Und wir waren ganz
beteiligt.
Früh dran und wir haben uns sehr, sehr gut um unseren Balkon gekümmert.
Und letztes Jahr haben wir aber kein Büro eingerichtet,
ja,
und kein...
Man wächst ja an seinen Aufgaben. Und letztes Jahr, jedes Mal, wenn wir Besuch hatten, war das Erste, was unsere Freunde oder Verwandte oder Bekannte gesagt haben, wow, habt ihr einen tollen Balkon.
Ja, und jetzt kommen unsere Freunde ins Office und sagen, wow, was ein tolles Office, weil wir das gerade schön machen. Und dann kommen die auch gar nicht hierher.
Doch, die kommen ja trotzdem noch. Außerdem wohne ich hier und ich bin jeden Tag hier.
Gestern warst du den ganzen Tag im
Office, habe ich gesehen. Ich möchte aufstehen und dann erstmal Blumen auf dem Balkon sehen. Und nicht so ein trostloses Trümmerfeld da draußen.
Wenn du aufstehst, dann siehst du erstmal deine aussortierten Klamotten, um die du dir noch nicht gekümmert hast.
Mann, du bist echt so negativ.
Nee, ich bin einfach Realist und sag, wenn wir die Sachen, die jetzt gerade alle rumliegen, gemacht haben, dann können wir uns überlegen, was unser nächstes Projekt ist.
Das ist, wenn ich heute Nacht nicht schlafe, sondern alles aufräume.
Genau, und du hast dann auch bestimmt das Office heute Nacht eingerichtet und du hast dafür gesorgt, dass ich meine Behandlungserlaubnis habe und du hast mir die ersten Patienten besorgt.
Das ist ja nicht mein Bier.
Genau, aber du möchtest, dass ich mitmache beim Balkon und das ist mein Bier.
Möchte ich nicht. Ja, kannst du auch alleine.
Ja, dann mach.
Okay. Dann mache ich es alleine.
Ja, ist doch perfekt, dann haben wir es ja gelöst, das Problem.
Okay. Ich frage aber auch nicht nach deiner Meinung.
Das macht nichts, dann sieht der Balkon halt nicht so geil aus wie letztes Jahr.
Manu, ich bin echt sauer jetzt. Mach halt jetzt deine News der Woche, wenn es gerade keine Lust mit dir zu reden.
NDW, News der Woche. Meine News der Woche haben auch mit bunten Farben zu tun, nämlich 5 bunten Farben. Nämlich geht es um die Olympischen Ringe und den Bürgerentscheid in Hamburg, der bald ansteht, im Mai, Ende Mai.
Hast du nicht das Datum rausgesucht? Ich glaube, es ist der 23. Aber ich gucke nochmal nach.
Ich glaube, es ist der 31.
Wirklich?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird hier in Hamburg jetzt schon los.
31.
Da kannst du mal sehen, wie ich das im Kopf habe. Im April jetzt werden die Unterlagen rausgeschickt. Deswegen war ich ganz ein wenig durcheinander. Und es geht dann gerade los mit den ganzen Plakaten, die aufgehängt werden, so die No Olympia und die Olympia-Plakate gehen los. Und genau, es gab in Hamburg schon mal einen Bürgerentscheid bezüglich Olympia und da wurde sich damals gegen die Bewerbung oder gegen das Fortführen der Bewerbung entschieden. Und die Stadt ist aber weiterhin daran interessiert, Olympia auszurichten. Und deswegen geht es um eine neue Olympia-Bewerbung. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, um welches Jahr Olympia es geht. Aber das braucht ja auch mal ein bisschen Vorlaufzeit. Und ich dachte, wir reden mal so darüber. Und wollte dich fragen, was dein Bauchgefühl ist. Wenn du jetzt noch nicht so einen Deep Dive gemacht hast. Und was ist so dein Bauchgefühl? Olympia, wärst du eher so dafür oder eher so dagegen?
Also ich wäre eher so dafür, unter der Voraussetzung, dass es auch wirklich ein zukunftsträchtiges im Sinne von inklusives Projekt ist. Also ich glaube grundsätzlich, der Gedanke von Olympia ist in einer Zeit von Rechtsruck und so Entglobalisierung und so weiter eine gute Sache. Weil einfach
Entglobalisierung mit D?
Also Zurückentwicklung. Also ich meine, ich weiß, wir sind immer noch sehr globalisiert, aber ich meine so.
Also jeder macht wieder sein eigenes
Ding. Ja, genau. Ja. Jeder will wieder so sein eigenes Ding machen und glaubt, er braucht niemand anderen.
Ja, okay.
Glaube ich, ist so ein internationales Event, bei dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen, immer ein gutes Zeichen und ein guter Reminder, warum sich das lohnt. Und Sport einfach auch ein großer demokratischer Faktor, weil so darauf beruht Sport halt. Aber dafür, dass es dann auch wirklich diesen Charakter von sozialer, zukunftsträchtiger Politik hat, müsste auch das ganze Projekt so geplant sein. Also zum Beispiel wäre ich nur dafür, wenn Sportstätten so gestaltet werden, dass sie danach zum Beispiel für lokale Vereine zur Verfügung stehen, vielleicht im Hamburger Süden, der nicht ganz so gut erschlossen ist, dass zum Beispiel die AthletInnen-Unterkünfte danach für als sozialer Wohnbau oder für Geflüchtetenunterkünfte oder sonst irgendwas genutzt werden können, dass niemand da jetzt aus seinem Zuhause weggetrieben wird oder dass natürlich auch die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen dann fair sind, dass die Region da tatsächlich von profitiert, dass regionale Bauunternehmen dafür beschäftigt werden und so weiter und so weiter und so weiter, was natürlich alles teurer macht.
Regionale Bauunternehmen, das geht nicht. Das muss EU-mäßig ja da ganz cool ausgeschrieben werden.
Na gut, okay. Ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber so, das wäre so meine Vorstellung davon. Mhm. Und jetzt wir haben ja in Hamburg ein neues Einkaufszentrum bekommen die letzten Jahre, das Westfield. Und das wurde hauptsächlich für den Kreuzfahrttourismus gebaut, damit die Leute gar nicht mehr in die Stadt reinlaufen, sondern da direkt abgefangen werden und shoppen. Und das, finde ich, ist ein kapitalistisches Höllenloch, plus dass da ganz viele Menschen gestorben sind bei der Baustelle, weil das so bodenlos geplant war. Und das, für sowas bin ich obviously nicht.
Ja. Ja.
Das ist meine Meinung.
Ja, ist auch gut. Mein Bauchgefühl ist ähnlich. Ich bin auch eher für die Bewerbung. Es heißt ja am Ende eh noch nicht, dass man den Zuschlag bekommt. Eine Bewerbung ist ja, also das ist ja keine safe Sache. Ich glaube, ohne dass ich mich damit jetzt tiefer befasst habe, dass viele Kritikpunkte, also das kostet ja extrem viel Geld, das ist ja erstmal klar. Und ich glaube, es ist eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, ja, das Geld, was für Olympia ausgegeben werden würde, das könnte man für andere Projekte ausgeben. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil ich glaube, dass das Geld nicht dann locker gemacht wird. Und ich glaube, dass die Effekte von der städtebaulichen Veränderung, dass die groß genug sind, als dass sich das lohnt. Weil es geht bei dieser Bewerbung nicht mehr so um diesen Prestigecharakter, sondern es geht eher um so eine so eine Modernisierung der Stadt und eine Veränderung der Struktur, also der große Grasbruch soll, oder der kleine Grasbruch soll erschlossen werden als neues Quartier. Da gibt es natürlich die Sorge, dass es wieder so eine Hafen City 2.0 wird, aber auch in der Hafen City gibt es ja bezahlbaren Wohnraum jetzt weniger als erhofft und das Viertel ist nicht so lebendig, wie man sich das gewünscht hat, aber die Fehler, die man da gemacht hat, wenn man sie vermeidet, finde ich das eine gute Sache. Und das bringt ja auch Veränderungen von, oder der Ausbau von dem öffentlichen Nahverkehr wird ja dadurch auch verstärkt. Und auch der Anschluss des Hamburger Südens über die Elbbrücken, das kommt damit einher. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache.
Mhm.
Und am Ende, glaube ich halt, sind die positiven Effekte größer als die negativen Effekte. Auch was natürlich während der Olympia hast du massive Einschränkungen in der Stadt.
Aber wenn es gut organisiert ist, hatte ich jetzt auch in den letzten Jahren das Gefühl, dass es schon auch schöne Aspekte hat. So eine Sportveranstaltung in einer eigenen Stadt.
Was hatten wir denn zuletzt hier?
Ja, nicht jetzt bei uns, sondern wenn man jetzt die anderen Olympia-Orte anguckt oder so.
Ja. Ja, also in Paris auch, dass die Wasserqualität sich da so verbessert hat von der Seine, das ja auch, davon profitiert man ja auch.
Ja.
So, und ja, ich glaube, es ist halt eine Investitionschance, die sonst so nicht besteht. Klar, das IOC ist ein korrupter Verbrecherverein, das ist einfach so. Die werden davon profitieren, das ist richtig. Und das Risiko trägt die Stadt und der Bund, so vom Sicherheitskonzept und die Kosten etc., das tragen wir, das ist einfach so. Und die Gewinne schöpft der IOC ab.
Mhm.
Und Großkonzerne, keine Ahnung, Coca-Cola und so, die das unterstützen, die profitieren davon auch. Aber die profitieren davon genauso, wenn das jetzt in, keine Ahnung, Madrid stattfindet.
Mhm.
Also, und dann haben wir halt meiner Meinung nach das, was wir dann halt verpassen, ist halt diese Chance, die die Stadt hat, sich zu verändern, sich ins Rampenlicht zu stellen, Aufmerksamkeit auf Probleme zu lenken, die es vielleicht gibt, die man dann angehen kann.
Mhm.
Was natürlich gar nicht geht, ist halt irgendwie sowas wie in Paris, dass da irgendwie Obdachlose vertrieben werden und leerstehende Gebäude, die da genutzt wurden zum Übernachten für die Obdachlosen, die halt abgerissen wurden, ersatzlos. Sowas geht natürlich nicht. Und was du schon sagst, Sicherheit auf den Baustellen etc. Aber ich glaube, das ist in Deutschland eigentlich eh hoch. Jetzt hast du natürlich Westfield genannt, da ist einiges schiefgelaufen. Das darf sich natürlich nicht wiederholen. Ja, aber ich glaube, dass das grundsätzlich eine gute Chance ist für die Stadt und jeder muss sich da ein eigenes Bild machen, was die Vor- und Nachteile für jeden selbst sind. Und ich glaube, es gibt keine pauschale, richtige Antwort darauf. Und man wird sehen, wer am meisten Leute mobilisieren kann, dafür oder dagegen zu stimmen.
Hm.
Darauf läuft es am Ende hinaus.
As always. Na gut, kommen wir zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche. Unser Thema der Woche, es ist schon wieder ein Sexthema, Lukas.
Echt?
Ja, wir haben ja letzte Woche erst über das männergemachte Konzept der Jungfräulichkeit gesprochen.
Hm, stimmt. Das ist schon lange her.
Jetzt sprechen
schon 10 Tage, ja, dass wir aufgenommen haben.
Und jetzt sprechen wir über Libido, beziehungsweise unterschiedliche Libido.
Mhm.
Und was dann insbesondere in einer Beziehung, weil ich glaube, bei einem One-Night-Stand ist das jetzt erstmal nicht so relevant.
Ja, wenn es zu einem One-Night-Stand kommt, dann haben wir beide wahrscheinlich gerade eine hohe Libido.
Ja, und wenn nicht, dann kommt es, dann ist auch wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dann macht man sich ja nicht so viele Gedanken. Aber es kann ja auch, also nicht beziehungsweise also Singles betreffen, weil wenn man für sich selber vielleicht auch denkt, komisch, irgendwie alle meine Freunde erzählen, dass sie regelmäßig Lust haben, zum Beispiel auf eine One-Night-Stand oder auf sich selbst, aber ich nie. Kann man sich auch Gedanken machen quasi. Aber hauptsächlich geht es jetzt erstmal um Beziehungen, weil sehr unterschiedliche Libido natürlich erstmal ein Konfliktpotenzial bietet. Und deswegen wollten wir darüber reden. Wie geht man damit um? Wo kommt das vielleicht her? Gibt es da ein richtig oder falsch? Was hilft vielleicht? Was hilft auch nicht? Und haben wir da vielleicht schon mal eine Erfahrung mitgemacht? So. Und da erstmal, was ist Libido?
Libido habe ich gerade eben schon halb falsch verwendet, aber das ist nicht nur der Sextrieb, sondern es geht da um die körperliche Lust, die emotionale Nähe und zum Beispiel das Bedürfnis nach Bestätigung oder Verbindung. Und ich würde schon sagen, dass zwei Menschen, die eine hohe Libido haben und Single sind, wahrscheinlich sich eher auf einen One-Night-Stand einlassen.
Mhm.
Oder wenn es dazu kommt, dass dann das Bedürfnis gerade groß ist. Und es gibt dann auch spontane Lust, die so in einem aufflammt.
Mhm.
Und responsive Lust, die man so entwickelt, wenn man zum Beispiel begehrt wird vielleicht.
Ja. Und das Wichtigste über eine Libido ist natürlich, dass es nicht... Die ist immer im Fluss. Die ist nicht...
immer gleich.
Gott gegeben und auch nicht genetisch gegeben oder sonst wahrscheinlich irgendwas. Wahrscheinlich schon. Ja, aber ich meine...
Auf gar keinen Fall Gott gegeben, weil den gibt's nicht.
Ich meine...
Jetzt haben wir die Hälfte unserer Follower verloren.
Das glaube ich nicht, dass jetzt unser Follower gläubig, so hart...
evangelikal ist.
Glaubst du das nicht? Sowieso schon mal eher nicht.
Nein. Aber ich glaube, es gibt schon eine genetische
Veranlagung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kann sein. Nicht. Aber ich meinte, dass es nicht ist, dass man halt auf die Welt kommt, eine geringe Libido hat oder nichts daran jemals ändern kann. Aber was natürlich ein sehr großer Faktor ist, ist, also bei jedem Menschen ist die Libido ja davon beeinflusst, hat man zum Beispiel Stress, ist, wenn man eine Frau ist, wo steht man in seinem Zyklus? Das ist ja wirklich jetzt gar kein Geheimnis, dass der Zyklus da einen massiven Einfluss drauf hat. Aber auch, was sind meine vergangenen Beziehungserfahrungen oder was sind überhaupt meine Erfahrungen mit Intimität und Sex?
Welche Lebensphase habe ich gerade?
Genau. Und
bin ich gerade in der Phase, meinen Balkon zu verpflanzen oder habe ich andere 10 Themen offen?
Wenn man dann zum Beispiel jemand ist, der einfach vom Typ her schnell sich gestresst fühlt, dann ist das ja auch nicht unwahrscheinlich, dass man schnell jemand ist, der seine Libido verliert. Ja. Anders als Leute, die vielleicht sehr gut im Moment leben können, grundsätzlich eher entspannt sind, die dann vielleicht häufiger Kapazität haben, dieses Gefühl aufkommen zu lassen. Deswegen ist natürlich schon so ein bisschen vorbestimmt. Und deswegen ist es auch jetzt erstmal kein Grund, also sowieso schon mal nie ein Grund für Scham. Und ich glaube, das ist schon mal fast der wichtigste Punkt an diesem Thema, ne?
Ja.
Dass es schon sehr schambehaftet ist.
Ja. Ja, und gerade bei Männern ist ja auch das Thema, dass sie ja irgendwie so immer können müssen.
Mhm.
So quasi, wie erregt man einen Mann? Ja, das ist ein Lichtschalter. Und bei einer Frau ist es ein Flugzeugcockpit und so. Und wenn man dann als Mann eine geringe Libido hat oder im Zweifel auch Erektionsprobleme, dann ist das einfach gesellschaftlich schwierig, sage ich mal.
Also, hast du die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit so in Jungsgruppen oder vielleicht so früher im Fußballverein oder so, dass das so ein, so hätte man da Probleme mit seiner Libido gehabt, wäre das dann so, also hätten die anderen natürlich nicht gewusst, aber war das so, haben man so Witze darüber gemacht oder war das so quasi so eine Selbstverständlichkeit?
Das ist schon so ein, so, keine Ahnung, ich glaube, wenn man, also kein Hoch zu bekommen, das ist schon so ein geflügelter Begriff, würde ich sagen.
Also als aber so, nicht, du Opfer kriegst kein Hoch. So.
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Es ist nichts, wo man zu meiner Erfahrung sagen würde, da könnte man so offen drüber sprechen. Mhm. In der Fußballumkleidekabine oder was auch immer.
Ja, da kann man eh nicht da über kann, so wahnsinnig viele sowas, Dinge genau, offen aber, sprechen.
So, ansonsten ist das schon was, worüber man sprechen kann, würde ich sagen. Und also, was heißt kann? Sollte, wenn man damit Probleme hat. Und dann sich anzuvertrauen. Und
ja, nein, ich wollte nur wissen, wie so die männliche Sozialisation, wie groß die das so... Weil bei Frauen zum Beispiel ist es schon, also jetzt so als Jugendliche und in meinen jungen Erwachsenenjahren, weil jetzt spreche ich halt voll aufgeklärt und offen mit meinen Freundinnen darüber, aber früher war Libido jetzt nicht... Es war nicht inherently female.
Nee, also, das war auch so ein bisschen... Slut-Shaming, so, was will die so viel?
Genau, also eher im Gegenteil, wollte ich gerade sagen. Also es war eher ein bisschen schick oder normal zumindest zu sagen, ach, ich will nicht so oft oder ich brauche es nicht so oft, bla. Weil was gar nicht gegangen wäre, wäre jetzt irgendwie offen zu sagen, ich habe, also wenn man jetzt zum Beispiel, gerade wenn man Single ist, oder ich habe eine total große Libido, ich will ganz oft, irgendwie brauche ich Sex oder brauche einen Partner. Und aber auch nicht in Beziehung. Also oder anders, wenn man jetzt zum Beispiel als Frau, und ich glaube, das ist sogar wirklich auch jetzt im Erwachsenenalter noch so, wenn jetzt eine Frau in einer Hetero-Beziehung sagt, ich habe total viel Lust, ich will ganz oft bla, ich habe damit das ganz oft so umgekehrt oder so betrachtet, als sie macht das für ihren Mann. So. Also sie will ihm gefallen, sie
ja,
so versucht ihn damit so zu binden, genau so. Oder das ist so ein Pick-me-Aussage oder sowas. Also ich glaube, so diese... Vorstellen, dass eine Frau einfach wirklich viel Lust hat, ist so ein bisschen, wird so ein bisschen wie so ein Märchen behandelt. Mhm. Und bei Männern dann halt andersrum immer wie so ein Problem.
Wenn die viel Lust haben.
Genau, und
nee, also. Dann ist auch erst so, ja, das ist ja typisch, er ist ja voller Testosteron und männlicher Mann.
Nein, wenn die nicht viel Lust haben,
ach so, halt ich. Ja, ja.
Also, Das ist schon auch dann schambehaftet, wenn jetzt eine Freundin erzählt, so, also, wenn die jetzt erzählen würde, ja, mein Partner hat nur so einmal im Monat Lust oder so, oder zweimal, oder hat weniger Lust als ich, dann ist schon so, weil die Vorstellung in Hetero-Beziehungen ist ja schon, dass der Mann die Frau unfassbar begehrt und jedes immer möchte und er sieht sie nackt und er würde sofort zu jeder Tag- und Nachtzeit quasi. Mhm. Und aber andersrum besteht das überhaupt nicht. Also eine Frau kann easy ihren Mann nackt sehen und sagen so, boah, nee, habe ich jetzt gerade gar keinen Turn drauf. Und das hat so gar keine...
Iba.
Hat so gar keine Aufladung quasi. Aber andersrum ja schon.
Ja.
Und ich glaube schon diese... Hier quasi ist schon der Ursprung, weswegen unterschiedliche Libido so ein heftiges Beziehungsproblem darstellen kann.
Der Druck von außen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Oder dieser ja. Sozialisationsdruck, ja.
Definitiv. Das macht es auch... Es ist ja auch dann in der Therapie ein schwieriges Thema.
Was meinst du?
Ja, also für die PatientInnen darüber zu sprechen. Ach so. Libidoverlust oder
wenn sie gesteigerte krank sind oder Libido, so.
Genau.
Ja. Ja, ich hatte ja auch während der Essstörung, also klar, wie alle während der Essstörung, so wirklich gar keine Libido. Das ist einfach Teil dessen, dass man sich selber nicht mehr leiden kann. Dass man
das hat einem die kognitive Ebene, die du jetzt beschreibst.
Ja, was?
Ja, mach weiter, ich wollte es einordnen.
Ach so, genau, und aber auch, man ist ja eh so sozial isoliert und total gestresst und körperlich mit einem tut auch irgendwann alles weh. Man mag auch einfach gar nicht mehr berührt werden.
Ja.
Und das Sex wirklich das allerletzte, wo der eigene Körper dran denkt.
Ja, weil der auch runterfährt, ne? Und auch dann beim niedrigen oder beim starken Untergewicht, dann setzt ja auch die Regel wieder aus. Und der Körper ist einfach nicht bereit. Und das ist ja einfach quasi eine logische Konsequenz, dass der Körper dann auch keine Lust hat darauf.
Ja.
Weil es ist schon auch Biochemie da drin, in dem ganzen Lust- und Libido-Thema.
Ja, voll. Und das Problem ist ja aber, dass egal, was jetzt die Ursache für die verringerte Libido ist, es im Grunde nur zwei so Reaktionen auslöst. Bei der Person, die eine sehr geringe Libido hat, dann oft sowas wie Schuldgefühle, Scham, halt diese Sorge, dass man dem Partner nicht gerecht wird, dass man keine gute Partnerin oder Partner ist oder wirklich so ein heftiger Druck, also wirklich dieser Zwang, ich muss jetzt aber mal wieder, es ist jetzt schon so und so lange her, also ich kenne wirklich nicht wenig Leute, mich inklusive, die in diesen Zeiten, in denen sie wirklich Probleme mit ihrer Libido hatten, angefangen haben, so Buch zu führen darüber.
So eine innere Buchführung.
Ja, oder auch einfach eine Literal-Buchführung. Okay. Damit man wirst du so, okay, fuck, jetzt habe ich schon 3 Wochen wieder nicht und ich muss mal wieder und bla bla bla. Und das so ein komplettes Zwang- und To-Do-Thema wird und wirklich völlig unabhängig davon, wie der Partner reagiert. Also der kann wirklich der verständnisvollste, liebevollste Mensch sein und sagen, das macht nichts, ich weiß ganz genau, wo es herkommt, weil zum Beispiel du bist gerade gestresst oder du bla bla bla. Und trotzdem macht man sich selber so einen heftigen Druck. Und dann die andere Seite, die eigentlich gerne wollen würde, die sich halt dann immer so zurückgewiesen und so fühlt, ne?
So typische Überzeugungen, die dann entstehen können, so innere Überzeugungen, wenn das immer wieder passiert, sind dann halt so, ja, du willst mich nicht oder ich bin nicht schön genug, nicht attraktiv genug, irgendwas stimmt nicht, ich kann das nicht. Das ist ja auch so eine Kompetenz, so eine Bettkompetenz, die dann in Frage gestellt wird oder die man selber in Frage stellt. Und man, das dann auch typisch ist dann halt wieder diese Individualisierung von einem strukturellen oder systemischen beziehungsweise einfach auch ganz normalen Problems oder nicht mal Problems, sondern Situation. Weil wir eben vorhin schon gesagt haben, das ist dynamisch, das bewegt sich, es ist im Fluss, die ist mal mehr, mal weniger. Und das ist ganz normal.
Ja, oder wenn man halt
das muss gar nicht in einer Krankheitssituation sein. Von der
Arbeit extrem gestresst ist, weil man muss irgendwie 2 Jobs machen, weil die wirtschaftliche Lage lässt nichts anderes zu.
Ach so, ja.
So, dann ist man nicht schuld und man kann auch nichts dran ändern, dass man dafür vielleicht nicht mehr so den Nerv hat. Weil man muss auch einfach sagen, Sex ist ja auch ein Zeitfaktor. Das muss ja nicht immer unbedingt an der Libido hängen, sondern auch an, vielleicht hat man manchmal Lust, aber zu einem Zeitpunkt, an dem es gar nicht reinpasst. Vielleicht ist man eher ein Typ, der so total spontan Lust entwickelt im Alltag und plötzlich hat man ein Kind oder sowas und dieses... Das, was man sonst gewohnt ist, die eigene Sexualität, wie die funktioniert hat, nämlich, wir waren halt eher ein Paar, so, dass so, keine Ahnung, immer so nachmittags so, ach ja, ich hab grad Lust, bla. Mhm. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr mit Kind. Und dann musst du ja erstmal auch deine Libido total neu finden und ja, kreativ damit werden und neue Wege finden. Und ich glaube, egal, ob man jetzt Eltern wird oder nicht, das Leben verändert sich ja immer wieder und es gibt immer wieder solche Momente, in denen man so ganz neu zu sich und seiner Sexualität finden muss. Und da ist dann irgendwie wenig Verständnis für sich selbst oft, habe ich das Gefühl, eben weil man nicht gelernt hat, dass das normal ist und dass es ganz vielen oder eigentlich fast allen so geht.
Ja.
Und
ja, das ist halt wieder diese Struktur von außen, die man nicht in der Hand hat oder nur zu gewissen Teilen, worauf viele Probleme eben basieren.
Was natürlich auch einen riesen Einfluss nimmt, ist so Vergleichskultur. Also so Social Media oder Pornografie oder sonst irgendwas.
Zum Glück wird auf Social Media ja nicht so viel darüber gesprochen, weil das wird ja mal wegge-algorithmisiert.
Ja, auf Social Media halt dann nur so die... Es erzählen ja immer nur die Leute, die ganz viel Sex gerade haben. Also, oder auch im Freundeskreis oder so. Also, man hat ja immer das Gefühl, alle anderen haben mehr Sex als man selbst, oder nicht?
Kann sein.
Machst du dir nicht so Gedanken
drauf? Nee. Wie gesagt, ich bin die Teflonpfanne der äußeren Einflüsse. Ich stress mich selber mit anderen Themen, aber so was andere, also so vergleichen und so, habe ich irgendwie
nicht
so doll.
Ja, sehr froh. Ich habe das bei dem Thema jetzt auch nicht mehr, während ich so Probleme hatte mit meiner Libido, aber schon. Und in Wahrheit ist aber, wenn man dann mal offen mit seinen Freunden darüber redet, was ich übrigens auch sehr, 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 sehr empfehlen kann, insbesondere beim Thema Sex, und zwar nicht nur über ja, ist geil, sondern wirklich ernsthafte, aufrichtige Gespräche, dass alle Paare eigentlich mal Phasen haben, in denen es gerade nicht so läuft oder in denen man da sehr unterschiedlich aufgestellt ist.
Ja.
Und dann kann man nämlich auch ganz, ganz viel lernen, wie die damit umgegangen sind, ihre Libido vielleicht wieder ausbalancierter zu gestalten oder dass wenigstens beide dabei nicht so verletzt werden in diesen Phasen. Ne?
Da ist wieder das Thema Reden. Also ich werde nicht müde.
Und was dann ja auch klar wird, ist einfach so ein kleiner Reality-Check, nämlich dass, also was ich gerade schon meinte, so in den meisten Beziehungen gibt es Unterschiede in der Libido, einfach dadurch, dass auch
ja, also zwischen allen den Geschlechtern. Beziehungen, in allen Beziehungen. Da würde ich jetzt einfach mal schwarz-weiß machen. In allen Beziehungen, wie gesagt, weil das Ding einfach dynamisch ist.
Das ist ja immer, aber man so kann ja schon, also obwohl das
vielleicht dynamisch ist. Ja, andere haben vielleicht ein höheres grundsätzliches Niveau, und dann aber trotzdem auch, wer ein hohes Niveau an Libido hat, hat da auch dann Phasen, wo es noch höher ist und dann aber weniger. Und die Phasen, die dann weniger sind, fühlen sich dann an wie bei jemand anders, wo es dann vielleicht ja auch weniger bis weg ist. Also es ist ja egal, von welchem Standard man kommt, die Fluktuation hast du ja. Und die fühlt sich wahrscheinlich genauso an.
Ja.
Also weiß ich nicht, aber meine Annahme.
Also und das, ja genau, und das Problem ist ja eben gar nicht so sehr, dass dieser Unterschied existiert, sondern dann der Umgang damit oder die Ursachenforschung.
Ja.
Weil ich glaube auch, dass erstmal neigen wahrscheinlich alle dazu, sich erstmal selbst die Schuld zu geben. Weil man denkt ja, naja, ich bin ja hier das Problem und vergisst dann halt zum Beispiel diese ganzen strukturellen Themen, die wir gerade besprochen haben.
Das ist einfach für die, die von diesem System profitieren.
Aber ich, und das ist jetzt mein Hot Take, ich glaube, manchmal muss man auch ein bisschen mehr dem Partner die Schuld geben.
Okay.
Und zwar jetzt nicht natürlich nicht so, du bist so und so.
Du bist nicht attraktiv.
Aber ich fürchte, dass neben den ganzen Faktoren, die wir eben schon genannt haben, nämlich Stress und strukturelle Einflüsse von außen und bla, glaube ich, ist quasi die häufigste Ursache für eine sehr geringe, und zwar wirklich schon belastend geringe Libido, hormonell bedingt bei Frauen und dann zum Beispiel durch sowas wie Essstörungen oder einfach durch einen gestörten Zyklus oder sowas. Oder, warte, was wollte ich jetzt das Zweite sagen? Oh mein Gott, ich habe einen kleinen Gehirnaussetzer.
Wie bitte?
Also es ist
Krankenhaus?
Es ist hormonell bedingt oder
strukturell?
Strukturell
Stress. Oder in der Beziehungsdynamik?
Genau, und das andere ist, dass der Sex nicht gut genug ist.
Achso, das meinst du?
Ja.
Achso, ich wollte auf was anderes hinaus.
Achso, was denn?
Nee, dann mach du
erstmal. Kannst erstmal dazwischen quatschen,
wenn du willst. Nee, ist in Ordnung.
Das ist ein Hot-Take, wirklich, sag ich ehrlich. Aber, und damit meine ich jetzt nicht, ich habe das Gefühl, die Leute haben ein falsches Bild von schlechtem Sex.
Okay.
Weil ich glaube, schlechter Sex ist oft sowas, was man sich vorstellt oder was man vielleicht auch schon hatte, wo man wirklich einfach so gar nicht kompatibel ist, wo man vielleicht, also bei einem One-Night-Stand, wo man irgendwie so gar nicht gematcht hat, wenn man sich gar nicht genug kennenlernen konnte, aber auch bei einer Beziehung, so schlechter Sex im Sinne von irgendwie ein Typ, der so einfach nur so rammelt und so gar nicht so auf die Bedürfnisse von einer anderen Person eingeht und bla, das ist natürlich bodenlos schlechter Sex sein, grottenschlechter Sex, ganz schlimmer Sex, aber ich glaube, man kann auch quasi guten Sex in Anführungszeichen haben, also welchen, bei dem man irgendwie angenehme Stellung hat, gut kommuniziert, darauf achtet, dass beide kommen und so ein overall pleasurable experience.
Mhm.
Aber er ist nicht gut genug, um es wirklich regelmäßig wiederholen zu wollen und vor allem nicht, um deswegen andere Dinge mal hinten anzustellen und das zu priorisieren.
Mhm.
Und ich kann ja auch sagen, woran das liegt.
Okay,
so.
Enlighten me.
Ja, es liegt entweder daran, dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt oder dass man sie vielleicht kennt, aber sich nicht traut, die richtig zu kommunizieren und da oder vielleicht einfach nicht die Worte dafür hat.
Mhm.
Und auch das ist meiner Meinung nach insbesondere bei Frauen vor allem ein Schamthema. Weil ich glaube, ganz viele Bedürfnisse, die wir uns erlauben zu haben, sind Bedürfnisse, die so male-centered sind.
Mhm.
Also wir dürfen zum Beispiel hart genommen werden. Also das darf unser Bedürfnis sein. Wir dürfen so ein kleines Ferkelchen sein. So. Wir dürfen das Bedürfnis haben, uns sehr sexy zu fühlen und ganz oft zu kommen oder im Zweifel auch so Oralsex zu haben, weil das ist irgendwie so, weißt du, das ist oft in pornografischen Inhalten. So stellt man sich Heterosex vor.
Mhm.
Aber zum Beispiel das Bedürfnis zu haben, ich weiß nicht, ich mach mir meine Lieblingsmusik an, du kommst rein, halt einfach die Klappe, machst dein Ding und ich drehe mich dann noch um und penne und gebe mal nichts zurück. Also the flabbers are aghast, wenn man das erzählt. Weil eine Frau, die nichts zurückgibt, ist ja schon mal quasi nur noch eine halbe Frau, egal in welchem Lebensbereich. Oder, keine Ahnung, 1000 verschiedene Sachen, die man sich jetzt vorstellen kann, die ein wirklich echtes Bedürfnis wären. Oder zum Beispiel sowas wie, ich möchte vorher eine Stunde lang von dir gestreichelt werden. Oder ich möchte, dass du sehr devot bist. Also auch diese Umkehr von diesen gewohnten
Rollenbildern,
genau. Ich möchte eine Frau, die einen devoten, unterwürfigen, soften Mann möchte. Ich glaube, das trauen sich ganz, ganz, ganz viele nicht auszusprechen.
Aber in deinen Kommentaren steht es doch immer, dass ich das bin.
Dass du das bist, ja. Wir haben auch keine Libido-Probleme. aber weißt du, das ist so diese. Es gibt ganz viele Bedürfnisse, von denen man vielleicht sich nicht mal richtig traut, die selber zu denken. Mhm. Auch großes Stichwort Monogamie, offene Beziehung.
Mehrere Personen.
Aber auch Toys. Ich weiß, dass in ganz vielen Hetero-Beziehungen Toys ein Thema ist, weil Männer sich davon irgendwie, weiß ich nicht.
Bedroht,
entmännlicht fühlen. Und die Frau dann auch nicht das immer fragen will, weil, nee, ich muss da jetzt nicht. Das kann ich auch alleine machen und bla. Und wenn man nicht frei ist beim Sex, wirklich frei von Vorstellungen, wie das aussehen soll, Vorstellungen, wie man sich verhalten soll, Vorstellungen, welche Geräusche man machen soll. Also, wenn ihr nicht schwitzend und grunzend wie ein Schwein, keine Ahnung, mit euren Füßen in seinem Gesicht euch mit einem Toy befriedigen könnt, weil das eure Vorstellung ist, ohne dass ihr eine Sekunde darüber nachdenkt, ob ihr dabei komisch aussieht, ob das so richtig ist, ob sich das so gehört, ist euer Sex nicht da, wo er sein sollte. Das ist mein Hot-Tag.
Okay.
Was sagst du dazu?
Darf ich jetzt auch was sagen, große Herrscherin?
Nein, auf deine Knie.
Ruff, ruff. ja, kann sein, weiß ich nicht. Was da auf jeden Fall wichtig ist, kommunizieren darüber eure Bedürfnisse.
Ach so, danke.
Ja, kein Problem. Wenn ihr es einfach so macht, dann könnte das schon zu Schwierigkeiten führen, würde ich sagen. Wenn der andere überrascht ist, eure Füße im Gesicht zu haben.
Ja, Konsens immer.
Konsens immer, das haben wir hier vorausgesetzt in dieser ganzen Diskussion. Was ich auch noch hinzufügen wollte, was auch ein strukturelles Thema ist, worüber wir ja schon in einer anderen Folge gesprochen haben, ist ja das klassische Thema Mental Load und Care-Arbeit. Weil die Person, die davon am meisten übernimmt und davon gestresst ist oder auch dieses Overtouched als Mutter vielleicht, das ist ja auch ein Riesenthema, was da reinspielt, was man ja angehen kann in der Beziehungsdynamik. Also wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und das Kind die ganze Zeit an mir rumkrabbelt und ich den Haushalt schmeiße und dann kommt der Mann nach Hause und will irgendwas von mir, zusätzlich zu den Bedürfnissen des Kindes oder der Kinder oder meine eigenen Bedürfnisse und dem Haushalt, den ich machen muss, das ist natürlich auch ein krasser Libido-Killer.
Ja,
und das ist... Und da wollte ich halt auf das Thema Beziehungsdynamik rausgehen, weil da kann man dran arbeiten, wenn man das möchte.
Ja, und das ist meiner Meinung nach auch schlechter Sex, wenn nicht beide in der Lage sind, den Raum zu lesen. Also, wenn man glaubt, dass die völlig overtouchte, überarbeitete Partnerin in der Lage ist, von jetzt auf gleich sofort loszulegen und penetriert zu werden, dann hat man Sex nicht verstanden. Und dann ist das schlechter Sex, auch wenn das an sich jetzt okayer Sex ist. Ein guter Sex in dem Moment wäre jemand, der ein Gespür dafür hat, wie bringe ich sie in Stimmung, was ist der Mut, wie ist das Stresslevel, nehme ich mir Zeit, mache ich erstmal, lasse ich in eine Badewanne ein oder was auch immer ihr gefällt, gutes Essen, ein schönes Gespräch, wirklich ein Gespräch über ihr Interesse, bei dem man leise ihre Hand streichelt. So, wie schwer kann es sein, das umzusetzen? Wie wenig Männer insbesondere verstehen, dass das für Frauen Teil responsiver Lust ist und dass Sex nicht losgeht in dem Moment, wo man seinen Hosenstall öffnet. Und deswegen, wenn man niemanden hat in einer Partnerschaft, der das versteht und umsetzen kann, was man wirklich für sich braucht, ist es schlechter Sex. Auch wenn der reine Akt an sich nach außen erstmal aussieht wie, ja, ist ganz okay, so machen es ja alle. Und dann ist es nämlich auch kein Wunder, wenn die eigene Libido sinkt, weil man ja jedes Mal die Erfahrung macht, dass Sex auch was Zwanghaftes ist. Also das ist ja das Problem, wenn man jetzt vielleicht selber gerade eine geringe Libido hat, also von sich aus gerade keine Lust und auch diese responsive Lust zum Beispiel überhaupt nicht angefüttert wird vom Partner, dann denkt man sich aber, naja, aber ich muss ja mal wieder und so und man weiß, der Partner will ganz gerne.
Da hat man wahrscheinlich eine relativ schlechte Erfahrung und hat dann auch nicht das Bedürfnis, das zu wiederholen. Das ist ein ganz klassisches Lernen.
Ja, genau. Und es kann ja dann sogar auch wirklich zu heftigen Schmerzen führen, weil wie heißt das nochmal?
Vaginismus.
Also so ein Verkrampfen. Also, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erklärt, dass wenn man erregt ist als Frau, sich ganz, ganz viel innerlich verändert im Körper. Und wenn man nicht erregt ist, obviously ist man dann nicht nur nicht feucht, sondern auch sonstige körperliche Vorkehrungen wurden nicht getroffen, sodass es mega unangenehm ist und mega schmerzhaft und dann natürlich eine unfassbar schlechte Erfahrung. Und natürlich brennt sich das dann im eigenen Kopf ein und man möchte nächstes Mal eigentlich noch weniger und entwickelt noch weniger Lust.
Oder man entwickelt Angst davor.
Ja.
Und dann...
Und der Partner ja aber in Zweifel auch. Also wenn man einen Partner hat, der eigentlich total liebevoll ist und selber also vorher noch 10-mal gefragt hat, bist du sicher? Aber man hat so ein heftig schlechtes Gewissen, dass man sagt, ja, kein Problem, so mach einfach. Dann hat er ja auch Angst, weil er sich ja auch denkt, oh Gott, kann ich überhaupt noch darauf vertrauen, dass sie das gerade wirklich möchte oder lügt sie mich ja eigentlich jedes Mal an und ist für sie gerade eine total schlechte Erfahrung. Und da ist der wichtigste Tipp, glaube ich, und das werden, glaube ich, auch alle Sexualpädagogen und so weiter so ähnlich auch empfehlen, einen Schritt zurückzugehen.
Ne? Was bedeutet das?
Na, dass man zum Beispiel, ist ein bisschen wie bei einem Hund, man muss das halt rückkonditionieren. Weil wenn man zum Beispiel daran gewöhnt ist, ein Kuss führt zu einem intensiveren Kuss, ein intensiverer Kuss führt dazu, angefasst werden führt zu Penetration. Dann in der Sekunde, in der der Partner zum Beispiel einen schon so anguckt mit so einem Blick und einen irgendwie küsst und man aber eigentlich das schon diese Angst entwickelt, über die wir da gerade geredet haben, ist ja schon vorbei. Und deswegen muss man für sich selber erstmal wieder lernen und gemeinsam in der Partnerschaft, ein Kuss bedeutet nicht Penetration. Ein Kuss kann einfach ein Kuss bleiben. Grundsätzlich, egal, ob man jetzt schon totale Ängste entwickelt hat oder nicht, es ist total gesund für eine gesunde Intimität, wenn...
Wir löschen die Konditionierung in dem Fall.
wenn man unterschiedliche andere Intimität miteinander findet. Also vielleicht wie so ein Teenager, mal wieder eine Stunde knutschen. Wer macht das schon noch als Erwachsener? Weil man ja auch nicht so oft die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, denkt man sich dann vielleicht eher, ach komm, jetzt ziehen wir quasi durch. Aber es ist auch ganz viel Schönes dabei, so ein Bedürfnisaufschub oder so ein jetzt eine Stunde knutschen, Lust aufeinander bekommen und es vielleicht nicht sofort befriedigen und dann das zu steigern bis zum nächsten Mal und so weiter. Aber das ist ganz viel Übung auch, sich auch um sehr viel wieder zurückzunehmen. Und wirklich, gerade wenn es um dieses Thema unterschiedliche Libido geht, ist das so, so hilfreich, wenn man halt anfängt zum Beispiel nur noch zu knutschen und dann auch wirklich vielleicht mal festmachen, okay, wir haben jetzt einen Monat gar keinen penetrativen Sex. So, egal, ob wir beide wollen, egal, wie doll wir diesen Druck haben, egal, wie doll der Wunsch ist, wir üben jetzt einfach mal, uns nur zu küssen. Und das ist so eine Regel. Und dann kann dieser Druck so abfallen, weil man weiß, okay, selbst wenn ich mich jetzt hingebe, wenn ich jetzt knutsche, wenn ich da total Lust drauf habe, auf das Küssen an sich, ich muss keine Angst haben, dass ich danach weitergehen muss oder dass ich wieder diesen unangenehmen Moment habe, in dem ich sagen muss, so...
Hier, bis hier nicht weiter.
Ja, genau. Oh, sorry, das will ich jetzt aber gerade nicht. Das ist total heilsam.
Mhm. Damit entkoppelt man ja dann auch so ein bisschen diese Bestätigung und Liebe mit Sex. Weil man... Also es ist ja sowieso die Frage, was zählt man alles zu Sex? Aber in dem Fall dann ja den penetrativen Sex würde man davon ja entkoppeln. Und vielleicht auch den Petting-Teil.
Mhm.
Wenn man eben gar nicht so weit geht erstmal und sich so Zeit für sich nimmt und dann auch lernt zu entspannen.
Ja.
Und wieder klassisch die Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse ist da key. Was traue ich mich gerade zu? Oder was traue ich mir gerade zu? Was können wir gerade machen? Wozu fühle ich mich bereit? Und was möchte ich? Und was auch wichtig ist, dass man sich eben nicht aufschreibt, seit wann man das letzte Mal Sex hatte.
Ja, ist leicht zu sagen, wenn man
ist richtig,
nicht aber derjenige ist, der dieses unfassbar schlechte Gewissen hat.
Genau. Aber wenn wir ja eh schon darüber reden, über das ganze Thema offen, ist das ja vielleicht eine Möglichkeit da, die Sorge zu lassen. Und sie nicht mit sich selbst ausnehmen, mit sich selbst auszumachen.
Ja, also das hilft auf jeden Fall voll, einfach auch zu sagen, so, hey, ich habe total schlechtes Gewissen.
Ja.
Und laut auszusprechen.
Und vielleicht, wenn man sich mit anderen vergleicht, dass man dann vielleicht haben die anderen jeden Tag Sex, aber dafür immer nur kurz und gar nicht so schön, sag ich mal. Oder man hat selber nur einmal im Monat Sex und dafür aber ausgiebig und lange und intensiv viel das, was man braucht und so. Also, dass man eher die Qualität statt die Quantität in den Vordergrund rückt.
Ja, hast du auch recht. Und was natürlich auch hilft, wenn man dann vielleicht schon wieder den Druck ein bisschen rausgenommen hat, wenn man sich wieder ein bisschen annähert, dann einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, mal neue Sachen ausprobieren.
Wenn man das möchte.
Mal wieder vielleicht Sachen exploren, die man früher viel gemacht hat. Man wird ja auch ein bisschen faul irgendwie in einer langen Beziehung.
Es ist ja auch normal. Man gewöhnt sich ja an den Partner. Und dass es am Anfang immer aufregender ist als nach 4-5 Jahren, ist ja auch klar. Und dann muss man halt gucken, wie kann man sich da weiterentwickeln, wenn man das Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln zu müssen, weil es einen nicht mehr so anspricht, sag ich mal.
Ja.
Und wenn es komplett kracht, dann externe Hilfe. Auch über das Gespräch mit Freunden hinaus.
Mhm.
Also ja, Sexualtherapie, Paartherapie. Genau. Oder mal was ganz Neues ausprobieren, irgendwie in die Tantra-Richtung, Massage-Richtung. Das hat auch viele Aspekte so von dem Fallen lassen, von den Bedürfnissen kommunizieren und üben und auch mal in einem anderen Kontext. Und wenn man zu zweit zu so einer Tantra-Situation geht, dann geht man da ja schon hin in einer gewissen Erwartung sozusagen und hat sich ja offensichtlich dafür Zeit genommen für sich.
Mhm.
Und das, wenn man einfach nur da so einen Termin zu haben, hilft dann, glaube ich, auch oft schon. Außer man hat natürlich große Angst davor, dann ist so ein Termin natürlich Katastrophe.
Ja, dann vielleicht einfach nicht machen, wenn man so ganz, ganz...
Oder halt dann auch mal so bei dem Thema Care-Arbeit so Vorkehrungen treffen. Das das Kind, die Hunde, keine Ahnung, wie noch immer, an die Großmutter und den Großvater abgeben, dass sie da mal aufpassen und dass man mal Zeit für sich hat, dann essen gehen oder was auch immer oder einfach zu Hause einen Film gucken und vorher die Wohnung aufgeräumt hat, was auch immer.
Mhm. Ja. Was bei Frauen, glaube ich, noch ein großer Faktor ist, was ich, wo ich persönlich für mich selber festgestellt habe, dass das total hilfreich war, war so den Wert als Frau, also das, was wir quasi eben schon besprochen haben, von diesem, ich habe Lust und ich bin ich bin eine aktive Sexualpartnerin, zu entkoppeln und Sex auch nicht mehr so als Dienstleistung zu betrachten. Also ich glaube...
Als Teil der Care-Arbeit auch.
Ja, ich glaube, Frauen haben schon sehr, sehr doll gelernt, dass Sex etwas ist, was man seinem Mann gibt und nicht, was man necessarily nimmt. Und das ist eine ganz kleine Veränderung im Kopf, aber statt immer zu denken, oh, er braucht mal wieder und also klar, wir brauchen auch mal wieder und wir brauchen mal wieder Verbindung und Nähe und was auch immer. Und aber ich muss für ihn so und so sein oder ihm Lust beschaffen oder ihn für ihn gut aussehen oder was auch immer. Auch mal andersrum. Gib er mir, was ich will. Delivered er die Art, wie ich es mag. Ist er, hält er lange genug durch? Hat er genug Ideen? Hat er sich schick gemacht? Riecht er gut genug? Also, das nimmt ganz viel Druck raus, weil man halt gar nicht mehr so dieses Gefühl von, ich muss jetzt leisten und ich muss jetzt hier zur Verfügung stehen hat, sondern weil man dann auch mal so ein bisschen betrachten kann, da kriege ich hier eigentlich, was ich brauche und will. Und wenn nicht, dann muss ich mir auch gar kein schlechtes Gewissen machen, sozusagen, dass es irgendwie hier an mir liegt, sondern kann ich einfach auch mal offen ins Gespräch gehen und sagen, hey du, ich habe das Gefühl, du gibst dir gar nicht genug Mühe und auch schon gar nicht die Art von Mühe, die für mich irgendwie wichtig wäre.
Ja. Okay.
Ja, habe ich noch irgendwas? Hast du noch was?
Nein. Ganz wichtig ist, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und das liegt nicht daran, dass eure Beziehung falsch ist oder dass ihr falsch seid, sondern das ist ganz normal. Ihr müsst darüber sprechen. Wenn ihr da das Gefühl habt, dass da irgendwas off ist.
Doch, ich wollte noch was sagen.
Okay, sorry. Sag.
Das war noch ein ganz großes, also nicht ein ganz großes Thema, aber ein ganz wichtiges. Thema, alles klar. Nämlich
ja.
ADHS und Libido.
Ja, gut.
Oh, das ist ein ganz großes Thema. Da könnte man eigentlich eine komplette Folge drüber machen, aber ich würde es jetzt trotzdem einmal erwähnen.
Ach so.
Weil das schon dazugehört.
Okay, mach einen Cliffhanger.
Nee, ich mache keinen Cliffhanger. Aber
na gut.
Es ist, also wenn man ein reizoffenes Gehirn hat, es ist wirklich gar nicht ungewöhnlich, dass man wirklich bei der Sache an sich, wenn man in Action ist, an seine Einkaufsliste denkt. Ich weiß, das haben viele Leute, aber bei ADHSlerinnen, ADHSlern, glaube ich, exponentiell mehr. Man ist einfach ultra schnell ablenkbar, man hat ultra doll Probleme, bei einer Sache zu bleiben, sich nicht langweilen zu lassen, bla bla bla. Deswegen ist es wirklich gar nicht ungewöhnlich, dass ADHSler Probleme mit ihrer Libido haben, weil einfach auch so oft das Leben eh schon zu viel ist. Da braucht man jetzt nicht noch jemanden, der einem da am Nacken rumfummelt oder so. Und da hilft wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken, was brauche ich, um zur Ruhe zu kommen oder um mein Gehirn auszuschalten. Bei mir ist zum Beispiel, ich muss erstmal sehr lange reden. Also ist jetzt kein Wunder, ich rede sowieso immer viel. Aber um in die Ruhe zu kommen, selbst wenn es nur eine Massage ist oder Kuscheln oder so, brauche ich die Möglichkeit, dieses innere Chaos und diese ganzen Gedanken einfach mal irgendwo rauszulassen. So richtig Wortkotze. Und das hilft mir voll. Und das hat aber voll lange gedauert, bis wir das rausgefunden haben, dass diese ganzen Gedanken, oh, was müssen wir noch einkaufen und was haben wir eigentlich morgen vor und bla, dass die vorher raus müssen. Wie so ein Schwamm. Das muss aus mir rausgequetscht werden.
Einmal ausdrücken.
Ausdrücken. In jeder Ecke so rumbohren. Lukas fragt dann auch manchmal noch so, hast du dann noch Gedanken zum Einkauf? Hast du noch Gedanken zur Wohnung, bla bla bla, so richtig.
Einmal abdrängen.
So, alles einmal raus.
Das zeigt auch, dass ihr ein bisschen Ahnung habt, so was so alles so an Care-Arbeit ansteht. Ne? Also das geht jetzt nicht nur an ADHS, betroffene Frauen, sondern ich glaube, das geht auch an sehr belastete Mütter, die 10 Kindergartentermine im Kopf haben,
ja,
und Arzttermine und das Kind braucht noch neue Schuhe. Und da einfach mal zu fragen, was geht dir gerade durch den Kopf und wie kann ich dir helfen?
Ja, weißt du, was ich sagen würde? Die Erfolgschance auf einen richtig guten Sex ist so gesteigert, wenn man als Mann mit einer Liste, mit einem literally Stück Papier und einem Stift ins Bett geht die Partnerin dann da vielleicht reinkommt und statt dass man da Kerzenlicht anmacht und sexy Musik, man sagt, komm Schatz, setz dich mal hin, wir schreiben gerade mal alle deine Gedanken und alle deine To-Dos hier auf eine Liste und teilen uns die fair auf. Und danach, ich kann euch sagen, 100% Steigerung, dass es entspannt und schön für beide ist. Weil das einfach, es muss ja irgendwo raus. Und nur wenn man sich jetzt mal ein bisschen berührt, geht dann diese ganzen Gedanken und To-Dos ja nicht plötzlich weg. Und das kann aber auch was total anderes sein, jetzt insbesondere bei ADHS. Vielleicht bist du jemand, der total laut Musik braucht. Vielleicht bist du jemand, der Kopfhörer aufbraucht. Und nur weil das ungewöhnlich ist oder weil man das in schmuddeligen Erwachsenenfilmchen nicht sieht, spricht da nichts gegen, dass du jemand brauchst, bis der AirPods beim Sex im Ohr hat. Und sich darauf, weiß ich nicht, Heavy Metal reinzieht, weil das hilft, um die Gedanken auszuschalten und sich mehr auf das Gefühl am Körper zu konzentrieren. Oder wirklich tausend andere Sachen. Und das rauszufinden und dann damit zu arbeiten und dann insbesondere natürlich einen Partner zu haben, der auch willens ist, damit zu arbeiten, das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig, um da voranzukommen und zueinander zu finden. Und wenn man dann einen Partner hat, der so sagt, so, das finde ich aber komisch und ich will aber eine Frau, die einfach sofort kann, nur weil ich hier mein Sixpack auspacke, dann weg.
Da hat der Maurer das Loch gelassen.
Keine Zeit für schlechten Sex. Und es ist nicht, ihr seid nicht die Ursache für schlecht, nur weil ihr ungewöhnliche oder gesteigerte Bedürfnisse habt. Und nicht
anderen könnt, Bedürfnisse
nur weil jemand gesteigert. Sein T-Shirt auszieht. Ja.
Ja. Okay.
Jetzt bin ich aber wirklich fertig.
Na gut. Bist du sicher?
Ja.
Na gut.
Möchtest du noch was
hinzufügen? Nein. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen angenehmen Mittwoch. Ich wünsche mir, dass du erst mit den Hunden rausgehst.
Ich?
Ja.
Und warum nicht du?
Weil ich kann dann in der Zeit arbeiten.
Ah, so.
Vielleicht auch gemeinsam.
Vielleicht auch gemeinsam, das wäre doch mal was.
Machen wir sonst nie. Das wäre zum Beispiel ein Moment, in dem man sich näher kommen könnte und mal bespricht, was man vielleicht heute Abend vorhat oder sonst irgendwas. Einen Moment im Alltag nutzen, um einen anderen Moment vorzubereiten. Nicht, dass wir es jetzt vorhaben, weil wir sind heute Abend verabredet.
Wirklich?
Ja.
Wusste ich nicht. Ich wollte doch früh ins Bett einfach nur.
Ach so. Schliepse.
Schlafen, ja.
Na gut, dann sag mal jetzt Tschüss.
Tschüss, ihr kleinen Rammler.
Tschüss.